Meine Lieben, ich freue mich, dass wir Gottesdienst feiern können an diesem sonnigen Tag, an diesem sonnigen Sonntag. Schön, dass ihr alle da seid. Was für eine Freude. Ja, wir befinden uns in einer turbulenten Zeit. Das ist so. Die Corona-Pandemie hat viel Kraft gekostet. Sie ebbt ab. Was für ein Glück. Aber wer weiß, was Delta noch bringt. Ich bin guten Mutes, dass wir das bald gut hinter uns haben. Aber wir haben große Herausforderungen vor uns politisch. Ich denke nur an die Klimakrise, an die Klimakatastrophe. Ich bin überzeugt, das wird das Thema in den nächsten Jahren oder sogar Jahrzehnten sein, wie wir damit umgehen. Und die Digitalisierung. Die Digitalisierung ist eine Chance einerseits für Leute, die da einen guten Draht zu haben. Aber es mag für andere auch eine Bedrohung sein. Ja? Wie wird das mit den Arbeitsplätzen? Welche Veränderungen gibt es? Also das, die Digitalisierung ist eine Chance, aber auch eine Bedrohung. Und nicht nur inhaltlich, politisch gibt es Veränderungen, sondern auch personell. Nach 16 Jahren wird Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin sein. Man kann über sie denken, wie man will, aber es ist ein epochaler Einschnitt. Es gibt eine neue Regierung, neue Köpfe. Und es ist vollkommen offen, wie das sein wird. Die Wahl, das ist noch nicht abzusehen, das Ergebnis. Auch für uns als Gemeinde stehen wirklich Veränderungsprozesse ins Haus. Im September beginnt unser Gemeindeentwicklungsprozess. Ihr werdet dazu im August, denke ich, nochmal einen Brief bekommen. Und auch da ist das Ergebnis vollkommen offen. Es kann sein, dass es vieles gibt, was wir weitermachen, was gut ist. Aber es kann auch sein, dass wir Dinge beenden, dass wir Dinge verändern, dass Dinge anders werden. Und auch die Frage, Susanne Koch hat es eben gesagt, nach dem Vorsitzenden im nächsten Jahr, auch das bewegt Menschen. Auch da ist eine Unsicherheit. Wer soll das machen? Wie wird das werden? Liebe Freunde, wenn viel in Bewegung gerät, wenn sich viel verändert, dann ist das für manche Menschen wirklich eine Bedrohung. Veränderungen sind für manche Menschen wirklich auch eine Not. Einige mögen das, wenn sich was tut, aber andere sagen sich, oh nein, wie geht das weiter? In dem Predigttext, über den ich heute sprechen möchte, geht es um einen Mann, dem eine große Veränderung zugemutet wurde, der sie angepackt hat. Er sollte alle Sicherheiten, fast alle Sicherheiten aufgeben. Und es ist der Text, der heute von der evangelischen Kirche als alttestamentlicher Text vorgeschlagen ist, für viele Bibelleser bekannt. 1. Mose 12, 1 bis 4. Ich lese nach der Übersetzung die gute Nachricht. Und der Herr sprach zu Abraham: Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Abraham folgte dem Herrn und brach auf, und Lot ging mit ihm. Der Start ist schon so wichtig. Und der Herr sprach zu Abraham. Das, was hier passiert, das geht auf Gottes Initiative zurück. Er ist der, der diesen Startpunkt setzt. Es ist seine Geschichte. Und ich möchte diese Geschichte, die hier erzählt wird, in einer doppelten Weise auslegen für euch. In einem doppelten Schritt. Erstens, Gott sieht den Einzelnen und zweitens, Gott sieht alle. Erstens, Gott sieht den Einzelnen. Mal ein paar Informationen zur Bibelkunde. Das hier ist ein ganz großer Einschnitt im Alten Testament. Die ersten 11 Kapitel vom 1. Buch Mose hatten ein Thema. Gott hat den Menschen in die Welt gesetzt und der Mensch hat immer wieder versucht, Gott zu entgehen. Er hat immer wieder versucht, deutlich zu machen, dass er Gott nicht will. Einige Geschichten sind vielleicht bekannt, dass der Sündenfall im Paradies, der Brudermord von Kain und Abel, die Sintflut, dann der Turmbau zu Babel, haben wir an Pfingsten bedacht. Immer wieder hält Gott seine Hand hin und immer wieder schlägt der Mensch sie aus. Das ist die sogenannte Urgeschichte. Aber Gott gibt sich damit nicht zufrieden. Er arrangiert sich nicht mit dem Nein der Menschen. Denn es wird klar, der Mensch läuft in sein Unheil, wenn er die Hand Gottes wegstößt. Und darum beginnt Gott in Kapitel 12 mit seiner Heilsgeschichte. So nennt man es. Das eine war die Urgeschichte, jetzt beginnt die Heilsgeschichte. Er fasst einen Plan, wie er alles zurechtbringen kann. Gott will alles wieder gut machen. Und das Typische für Gott ist, dass er dafür uns Menschen gebraucht. Ja, das macht er nicht von seinem Himmel aus und steuert das und lenkt das. Er beruft Menschen, die er dafür gebrauchen kann. Und hier wählt er einen Menschen aus. Einen einzigen, kein großes Programm, keine Armee oder so. Er gebraucht einen Menschen, mit dem er die Welt verändern will und ihr eine neue Richtung geben will. Abraham ist sein Name. Er lebt mit seiner Familie, seiner großen Sippe im heutigen Irak. Vor etlichen Jahren war er umgesiedelt worden von Ur, oder war er selber umgesiedelt von Ur, das ist die Metropole gewesen, nach Haran, dort im Irak. Abraham heiratet Sarah aus Liebe, aber Sarah war leider unfruchtbar, sie konnte keine Kinder bekommen. Das war in der damaligen Zeit ein wirklicher Makel. Abraham war gewiss religiös. Es gab damals in Mesopotamien unzählige Götter. Für alles gab es irgendwie einen Gott. Und natürlich war Abraham irgendwie religiös. Aber plötzlich tritt der lebendige, biblische Gott in sein Leben und spricht. Der Herr sprach zu Abraham. Ob es vorher schon mal Kontakt zwischen den beiden gab, wissen wir nicht. Gott kommt und tritt in sein Leben. Und jetzt gibt es eine ungeheure Zumutung. Viele von uns kennen vielleicht diesen Text und sagen, okay, kenne ich schon, aber wir müssen es nochmal vor Augen führen, was für eine ungeheure Zumutung das war. Geh aus deinem Vaterland und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Wir können kaum abschätzen, liebe Freunde, was das bedeutet haben muss für den Abraham. Man kann denken, ja klar, junge Leute müssen sich auch mal abnabeln, das ist wichtig, dass man mal neue Wege geht, ja. Aber damals war das ein ganz großes Problem, wenn man seine Sippe verlassen hat. Denn die Sippe bedeutete soziale Absicherung, wenn man krank war, wenn man alt war. Man wurde in der Sippe aufgefangen. Dort waren Menschen, die für einen gesorgt haben. Und die Sippe zu verlassen bedeutete die absolute Unsicherheit, nicht zu wissen, wie wird es mit mir gehen, wenn ich alt bin, wie wird es gehen, wenn ich krank bin. Das war vollkommene Unsicherheit. Und er verliert seinen Status als Großgrundbesitzer. Er wurde Nomade. Er ist durch die Gegend gezogen mit seinen Viehherden. Und ein Nomade war wirklich nicht wirklich gut angesehen. Abraham verliert eigentlich alles, außer zwei, drei Verwandte, zwei, drei Knechte oder Mägde, seine Frau, und das war alles. Absolute Unsicherheit, absolute Zumutung. Gott beginnt mit ihm seine Segensgeschichte. Jetzt kommt die Übertragung auf uns, liebe Freunde. Wie sieht das mit uns aus? Gibt es das auch für uns? Für unser Leben so eine Art Berufung, einen Plan, einen Auftrag? Oder gilt das nur für diese Menschen in der Heilsgeschichte, in der Bibel, mit denen wir nichts zu tun haben? Oh nein. Klar, wir sind keine Abrahams. Ja, über uns wird man in 2000 Jahren wahrscheinlich nicht mehr reden. Aber ich glaube, dass wir so bedeutsam sind für Gott, dass es auch für uns so etwas wie eine Berufung gibt. Ich halte nicht so viel davon, von einem Plan zu sprechen, dass Gott einen Plan für uns hat, also dass er festlegt, wenn wir heiraten sollen, welchen Job wir machen sollen, wo wir leben sollen. Dafür achtet Gott viel zu sehr unsere Freiheit. Aber ich glaube, dass Gott eine Idee hat über unser Leben, dass er eine Vision hat, wie unser Leben sein kann, damit es gesegnet ist, damit es uns gut geht und anderen auch. Ich glaube, so etwas gibt es. Und Gott möchte, dass wir das entdecken, dass wir diese Berufung, diese Idee, diese Vision über unserem Leben entdecken. Und die spannende Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, willst du diese sehr persönliche Berufung für dich entdecken oder nicht? Das verlangt eine Entscheidung. Man kann natürlich einfach so durchs Leben gehen, es sich gut gehen lassen, man kann auch religiös sein, in die Kirche gehen. Oder man kann die Frage bewegen, Herr, was willst du von mir? Wie siehst du mich? Was ist deine Vision? Was ist deine Idee für mein Leben? Herr, zeig mir deinen Weg, zeig mir meine Berufung. Vielleicht sagst du jetzt, meine Güte, das ist nicht meine Frage, ich lebe schon so lange mit Gott, die Frage habe ich geklärt. Okay, dann ist alles safe, ja. Aber vielleicht gibt es hier Menschen, die diese Frage noch nicht bewegt haben, noch nicht geklärt haben. Für die ist diese Predigt. Das Problem ist natürlich, woher wollen wir das wissen, was Gott über uns denkt? Bei Abraham war das ganz einfach. Da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, da war die Sache klar. Der hat Gott vielleicht so gehört. Das war eindeutig. Aber bei uns ist das ja nicht so. Wie erfahren wir Gottes Vision für unser Leben? Es gibt hier kein Rezept, aber ich möchte doch zwei Hinweise geben, die dafür wichtig sind. Erstens, ganz wichtig ist unsere Bereitschaft, dass wir diese Frage stellen wollen. Dass wir dieses Anliegen haben, von Gott zu erfahren, wer wir sind in seinen Augen. Und dass wir dann diese Bereitschaft auch in ein Gebet münden lassen und sagen, Herr, jetzt mal Tacheles, ich bin dein Mensch, ich bin irgendwie auch dein Kind, was denkst du über mich? Welche Vision hast du für mein Leben? Welchen Auftrag hast du für mein Leben? Wie siehst du mich? Was darf ich tun? Wer darf ich sein in dieser Welt? Und wenn wir auf diese Weise Gott ehrlich fragen, dann wird Gott reden. Gott sagt im Alten Testament, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Und ich bin überzeugt, das gilt nicht nur für junge Leute, die ihr Leben noch vor sich haben. Das gilt auch für ältere Menschen. Denn sie leben auch noch. Und Gott hat für ältere Menschen genauso eine Sicht, genauso eine Vision. Davon bin ich überzeugt. Können wir darüber hinaus noch was tun, um Gottes Berufung zu entdecken? Ich gebe euch eine altbewährte Antwort, aber eine bessere kann ich euch nicht geben, nämlich in den alten heiligen Texten der Bibel zu leben. Vielleicht sagst du jetzt, meine Güte, die Bibel kenne ich schon, die ganzen Geschichten, ne? Brauche ich nicht mehr hören, außerdem gibt es so schwierige Texte. Ich lese morgens die Losung, bevor ich zur Arbeit fahre, das reicht. Liebe Freunde, ich finde die Losung super, aber die Losung reicht nicht, damit wir geistlich leben und überleben. Das ist wie so ein Snack, wie so ein Imbiss, ja? Wir können auch mal Pommes, Currywurst mit Pommes essen, das ist auch mal ganz lecker, aber davon können wir uns nicht wirklich geistlich ernähren. Nein, ich werbe dafür, dass wir uns beheimaten in den Texten der Bibel. Und es geht nicht darum, ob wir diese Geschichten kennen, diese Texte, weil Gottes Wort immer wieder neu auch durch die alten Texte redet. Darum predigen wir an Weihnachten immer über die Geburt Jesu, an Ostern immer über die Auferstehung, weil Gottes Wort redet. Klar, die Bibel ist nicht oft einfach zu verstehen, aber genau das ist unser Proprium im Martin-Luther-Haus. Wir bieten Hilfen an, um die Bibel besser zu verstehen. Im Gottesdienst werden Bibeltexte erklärt, wir haben Angebote wie Bibelgespräch, wie Kleingruppen, Hauskreise, den Kids-Treff, den Senioren am Mittag und einiges andere mehr, wo wir Menschen einladen, sich in der Bibel zu beheimaten. Nicht nur die Texte, die Geschichten zu kennen, sondern sich darauf einzulassen. Und auch im Gottesdienst. Ich frage euch, wie sitzt ihr hier? Warum sitzt ihr hier? Weil ich euch eingeladen habe, weil andere euch eingeladen haben, alles super. Oder weil ihr sowieso immer kommt und ein Abo habt. Seid ihr mit einer Erwartung hier? Mit einer Frage, Herr, redet du? Sprich zu mir. Schenke, dass ich anders nach Hause gehe, wie ich gekommen bin. Ich finde das wichtig. Nicht nur an den Prediger kann man erwarten, dass er sich super vorbereitet. Auch ich erwarte von euch, dass ihr mit einem suchenden und fragenden Herzen kommt. Das alles sind keine Rezepte, liebe Freunde, aber es sind Wege, die viele Menschen dazu geführt haben, dass sie ihre Visionen denken. Übrigens ist das auch der Weg für unseren Gemeindeentwicklungsprozess. Die Frage, Herr, was ist deine Sicht, was ist deine Vision für diese Gemeinde? Was willst du oder wie siehst du uns? Wie siehst du uns überhaupt? Und dann geht es darum, auf Gottes Wort zu hören. miteinander im Gespräch zu sein und zu beten. Diesen Dreiklang, den halte ich für ganz wichtig. Das Zweite, also das Erste war, Gott hat einen im Blick, Gott handelt durch Abraham. Zweitens, Gott hat alle im Blick. Gott sagt einen ganz unscheinbaren Satz, aber der ist so kostbar. Ich will dir einen großen Namen machen. Einen großen Namen. Wie viel tun wir dafür, um einen großen Namen zu haben, um Anerkennung zu haben, um von anderen angesehen zu werden? Vielleicht durch unseren Job, im Hobby, durch unsere Klamotten, durch unseren Status. Wie viel tun wir? Ne? Und im Turmbau zu Babel, wenige Verse vorher, heißt es, wir wollen uns einen Namen machen. Und hier sagt Gott, ich will dir einen Namen machen. Und ich will es euch zusagen, du musst dir keinen Namen machen, sondern du hast vor Gott Bedeutung. Er schenkt dir einen Namen, der ganz großen Ewigkeitswert hat. Jesus sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Dein Name ist in Gottes Herz. Du als Person bist in Gottes Herz. Und im Alten Testament heißt es, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott schenkt dir einen Namen mit Würde und mit Bedeutsamkeit. Dann kann man wieder sagen, ja, Abraham, klar, der war so ein toller Glaubensheld. Nein, das gilt genauso für dich. Du hast Würde, du hast Bedeutsamkeit für Gott. Ein weiterer Aspekt, du sollst ein Segen sein. Auch das gilt für uns, dass wir diesen Segen nicht horten, sondern dass wir ihn weitergeben an Arbeitskollegen, an Freunde, an Nachbarn, an Familienangehörige. Und der dritte Aspekt, und der ist nun wirklich nur auf Abraham bezogen, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Nicht mehr nur Abraham, nicht mehr nur Israel, sondern die ganze Welt soll von Abraham profitieren. Inwiefern? Das ist bereits ein Hinweis auf Jesus Christus. In Matthäus 1, da wird der Stammbaum von Jesus aufgezeigt. Und da ist dem Matthäus ganz wichtig zu zeigen, dass der Stammbaum von Jesus bis zu Abraham geht. Und deutlich zu machen, der Segen, der in Abraham hineingelegt wird, kommt in Jesus Christus zur Vollendung. Jesus ist der Segen Abrahams für dich, der du heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt. Ich komme zum Schluss. Wie reagiert Abraham? Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Ganz einfach, ganz schlicht. Keinerlei Reflexion oder Zweifel oder Fragen oder ich muss mich erstmal besprechen mit anderen, ich muss mir mal Rat einholen, einfach so. Ich glaube aber nicht, dass das so war. Ich glaube, dass der Autor des Textes einfach kein Interesse daran hatte, die psychologische Innenreflexion zu bedenken, sondern er wollte den Glauben des Abraham herausstellen. Abraham ist der Vater des Glaubens im Judentum, auch im Islam und im Christentum. Jetzt kannst du wieder sagen, ja, der war ein Glaubensvater, ein Glaubensheld. Das bin ich nicht. Wisst ihr, Gott sei Dank gibt es noch 12 Kapitel über Abraham und da begegnet er uns anders. Da wird er schuldig, da zweifelt er an Gott. Da macht er fiese Dinge, ja. Und da wird deutlich, Abraham war ein Vorbild, ja. Aber er war auch einer von uns, so wie du und wie ich. Und so lade ich uns ein, dass wir nach Gott fragen, dass wir sagen, Gott, wer bin ich vor dir? Was ist deine Vision über meinem Leben? Auch was ist deine Vision für unsere Gemeinde? Und ich bitte euch, wenn wir diesen Prozess starten, dass ihr betend mit dieser Frage hineingeht. Wer sind wir in deinen Augen? Und dass wir dann auf Gott vertrauen, der uns treu sein wird, so wie er Abraham treu war. Amen.